Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mitten in der schweren Krise seines Landes hat der ukrainische Ministerpräsident Jatsenyuk seinen Rücktritt angekündigt. Er ziehe damit die Konsequenz aus dem Bruch der Regierungskoalition. Zuvor hatten zwei der bisherigen Koalitionsparteien ihren Austritt aus dem Bündnis erklärt. Sie wollen damit den Weg für vorgezogene Parlamentswahlen freimachen. Jatsenyuk hatte sein Amt erst im Februar angetreten.
Es ist eine Regierungskrise mit Ansage. Heute Mittag erklärten gleich zwei Parteien der Regierungskoalition im ukrainischen Parlament ihren Rückzug. Man wolle den Weg für Neuwahlen freimachen, hieß es. Denn das ukrainische Parlament stammt noch aus alten Zeiten. Auch die Partei der Regionen von Ex-Präsident Janukowitsch ist noch immer vertreten. Abgeordnete der alten Garde hatten immer wieder Abstimmungen blockiert. Am Abend dann der Rücktritt des Regierungschefs. In der parlamentarischen Demokratie habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine neue Koalition bilden, mit der Partei der Regionen oder den Kommunisten also. Das kommt für mich absolut nicht in Frage. Also bleibt der Rücktritt. Deshalb trete ich zurück. Wegen des Bruchs der Koalition und wegen der politischen Blockade. Ein Rücktritt aus der Not heraus. Jatsenyuk hatte wichtige Gesetze nicht durchsetzen können. Nun soll es Neuwahlen geben, als hätte das Land nicht schon genug Probleme. Viel zu spät etwa beginnt die Untersuchung des Wracks der MH17. Pro-russische Separatisten beherrschen die Gegend. Die ukrainische Regierung ist hier so gut wie machtlos. Der Westen wirft Moskau vor, den Kämpfern Abwehrraketen geliefert zu haben, mit denen sie die MH17 abgeschossen hätten. Moskau fordert Beweise. Der US-Geheimdienst behauptet, er habe technische Daten und Satellitenfotos, die zeigen, dass die Rakete aus Rebellengebiet abgeschossen wurde. Die Frage ist, wo sind diese Daten? Die Ermittlungen am Wrack haben noch immer nicht begonnen, auch wegen der andauernden Kämpfe. Die internationalen Experten fürchten um ihre Sicherheit.
Die Europäische Union wird wegen der Ukraine-Krise ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. In Brüssel verständigten sich die EU-Botschafter darauf, Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen weitere 15 Personen zu verhängen. Erstmals wurden auch 18 Organisationen und Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie dürfen in der EU keine Geschäfte mehr machen. Über einen erschwerten Zugang Russlands zu den Finanzmärkten und ein Verbot von Waffenlieferungen an Moskau soll später entschieden werden. Mehr zum Vorgehen der EU gegen Russland und zur Diskussion über schärfere Sanktionen finden Sie auf tagesschau.de. Die schweren Kämpfe im Gazastreifen dauern ungeachtet steigender Opferzahlen an. Vertreter der Palästinenser sprechen mittlerweile von mehr als 780 Toten seit Beginn der israelischen Militäroffensive. Auf israelischer Seite wurden mindestens 35 Menschen getötet. Im Gazastreifen geriet heute auch eine Schule der Vereinten Nationen ins Visier der Armee.
Die schrecklichste Meldung des Tages. Israels Panzer sollen heute eine UN-Schule beschossen haben, in der viele Palästinenser Zuflucht gesucht hatten. Es gab viele Tote und sehr viele Verletzte. Nach israelischen Angaben soll jedoch eine Rakete der Hamas in der Nähe eingeschlagen sein und den Tod der Flüchtlinge verursacht haben. Die Hamas verneint dies natürlich. Die Hamas selbst griff auch heute wieder Israel an. Am Vormittag wurden allein über Tel Aviv mehrere Raketen abgefangen. Immer tiefer dringt die israelische Armee in Gaza ein. Mit speziellen Kommandounternehmen sollen allmählich die Kampfeinheiten der Hamas ausgeschaltet werden. Zum ersten Mal ergaben sich 150 Hamas-Kämpfer. Die Armee will sie natürlich verhören und Informationen erhalten. Am frühen Abend wurde Israels neuer Präsident Reuven Rivlin in sein Amt eingeführt. In seiner Antrittsrede erklärte er: Unsere Botschaft an unsere Feinde, ihr könnt uns nicht besiegen und ihr werdet uns nicht fressen. Die Kämpfe in Gaza gehen in unveränderter Heftigkeit weiter.
Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Israel scheint einen strategisch eindeutigen Erfolg erreichen zu wollen, um auch anderen islamistischen Gruppen in der Region, wie etwa der schiitischen Hisbollah im Libanon, zu zeigen: Wir lassen uns nichts gefallen. Versucht erst gar nicht, uns anzugreifen.
Vertreter der Opposition haben angebliche Pläne der Bundesregierung kritisiert, künftig auch befreundete Geheimdienste zu überwachen. Darauf einigten sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Kanzleramt, Innen- und Außenministerium. Grüne und Linke warfen der Regierung vor, den Kern des Problems, die Missachtung von Bürgerrechten durch massenhaftes Datensammeln, zu ignorieren. Der sogenannte 360-Grad-Blick soll es erlauben, auch amerikanische und britische Agenten auf deutschem Boden zu überwachen.
So ein 360-Grad-Blick kann ganz schön anstrengend sein, aber wenn man alles sehen will, führt kein Weg daran vorbei. Bisher war der Blick der deutschen Spionageabwehr starr auf die Russen und die Chinesen gerichtet. Künftig sollen Freund und Feind unter Beobachtung stehen, also zum Beispiel Telefone und E-Mails überwacht werden.
Es gibt natürlich auch die Überprüfung der Kommunikation von Zugriffen und es wird sehr genau hingeschaut, finden irgendwo Kontaktanbahnungen statt, die vielleicht am Ende in Spionage münden könnten.
Regierungskreise bestätigen dem ARD-Hauptstadtstudio, dass die Spionageabwehr neu ausgerichtet werden soll. Der NSA-Skandal und die jüngsten Spionagefälle zwingen die Bundesregierung zum Handeln. Der Opposition reicht es aber nicht aus, es den neugierigen Partnern mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Dass wir uns um alle Spionageaktivitäten in gleichem Maße kümmern und auch durch den Generalbundesanwalt, wenn erforderlich, strafrechtliche Ermittlungsmaßnahmen einleiten und möglicherweise sogar Strafprozesse durchführen in Deutschland. Das wäre ein deutliches Signal.
Wann der 360-Grad-Blick starten soll, ist im Moment noch unklar.
Erst die Quasi-Ausweisung eines US-Geheimdienstrepräsentanten und jetzt soll auch den Verbündeten genauer auf die Finger geschaut werden. Zum ersten Mal zeigt die Bundesregierung, dass sie wirklich etwas tun will gegen die Spionageaktivitäten. Allein in Berlin rechnet kaum jemand damit, dass Amerikaner und Briten deshalb an ihrer Praxis irgendetwas ändern werden.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat ihren Truppenbesuch in Afghanistan fortgesetzt. Am zweiten Tag ihrer Reise traf sie auch den scheidenden Staatschef Karzai. Wer ihm nachfolgt, ist nach der umstrittenen Wahl weiter offen. Eine vollständige Neuauszählung läuft noch. Von der Leyen sagte, vor dem NATO-Gipfel Anfang September müssten bestimmte Schritte in Afghanistan vollzogen sein. Dabei geht es ihr um ein neues Sicherheitsabkommen, das einen internationalen Einsatz nach dem Auslaufen der ISAF-Mission ermöglichen soll.
Noch ist er da. Präsident Karzai hat es offenbar nicht sehr eilig, seinen Platz für einen neuen afghanischen Staatschef zu räumen. Verteidigungsministerin von der Leyen machte heute Druck. Karzai möge seinen Einfluss geltend machen, damit endlich klare politische Verhältnisse herrschen.
Die größte Sorge in Afghanistan der Bevölkerung ist, dass wieder der Zerfall in Lager stattfinden könnte. Und dagegen anzuarbeiten mit einer Regierung der nationalen Einheit, die die verschiedenen Kräfte konstruktiv einbindet, muss übergeordnetes Ziel sein.
Noch aber haben sich die unterschiedlichen politischen Lager nicht auf allgemein gültige Regeln bei der Wahlauszählung verständigt. Und noch sind längst nicht alle Wahlurnen zentral in Kabul eingetroffen. Die Mission soll schon 2015 anlaufen. Den Kommandeuren wird die Zeit knapp.
Mein größter Wunsch ist ein schneller Abschluss des politischen Prozesses, damit wir anschließend weiter, wie wir das jetzt schon tun, uns auf Resolute Support vorbereiten können, zusammen mit unseren afghanischen Partnern.
Die Ministerin hat es eilig. Gibt es nicht bald eine Lösung des Wahldebakels, stehen auch den deutschen Soldaten hier unsichere Zeiten bevor.
Zurück im deutschen Hauptquartier zerstreute die Ministerin die Sorgen vieler Soldaten hier vor Ort. Der politische Einigungsprozess in Afghanistan könne sich weiter hinziehen. Gleichzeitig versprach Ursula von der Leyen den Soldaten hier in Afghanistan, dass sich die Bundesregierung auch weiterhin für die Belange dieses Landes einsetzen wird.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen wegen der illegalen Inhaftierung zweier Terrorverdächtiger in einem geheimen CIA-Gefängnis verurteilt. Die Straßburger Richter machen das Land mitverantwortlich unter anderem für Verstöße gegen das Folterverbot. Polen muss den Männern bis zu 130.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Nach ihrer Inhaftierung 2002 waren sie später in das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba gebracht worden. Dort warten sie noch immer auf ihren Prozess.
Hier auf diesem Militärgelände im Nordosten Polens waren die beiden Männer wohl von 2002 bis 2003 eingesperrt. Die Richter sind überzeugt, hier wurden beide über Monate isoliert. Hier mussten sie die vielfach beschriebenen CIA-Foltermethoden ertragen. So schildert es die Anwältin, die einen der Männer vertritt. Er musste Scheinhinrichtungen über sich ergehen lassen. Da wurde eine Bohrmaschine oder eine Waffe an seinen Kopf gehalten. Die ganze Zeit stand er da, war nackt und sie hatten über seinen Kopf eine Kapuze gezogen. Die Richter des Menschenrechtsgerichtshofs haben sich sehr intensiv mit den Vorwürfen beschäftigt. 2 Tage lang befragten sie im vergangenen Dezember Zeugen, hörten sich alle Argumente an. Letztlich waren sie der Ansicht, die meisten Zeugen hätten die Vorwürfe bestätigt. Dokumente würden eindeutig den Hin- und Abtransport am Flughafen belegen. Und die polnische Regierung habe die Sache nicht vernünftig aufgeklärt. Die Reaktionen in Polen auf das Urteil fielen heute sehr unterschiedlich aus. Teils gab es auch Selbstkritik. Das Urteil ist für Polen ein echtes Desaster, auch weil die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Polen sich so lange hingezogen haben und so unkonkret waren. Polen könnte in Straßburg noch Rechtsmittel einlegen. Das Thema beschäftigt die Richter ohnehin weiter. Es laufen noch ähnliche Verfahren gegen Litauen und Rumänien. Der Straßburger Gerichtshof kann seine Urteile nicht zwangsweise durchsetzen. Aber er kann Missstände benennen. Letztlich ein großer Gesichtsverlust für die betroffenen Staaten. Und so können seine Urteile doch Wirkung entfalten.
Über dem westafrikanischen Mali ist eine Passagiermaschine abgestürzt. An Bord des Fluges der algerischen Gesellschaft Air Algérie befanden sich 116 Menschen, unter ihnen auch 4 Deutsche. Knapp die Hälfte der Passagiere stammte jedoch aus Frankreich, das umgehend eine Suchaktion mit 2 Kampfjets startete. Erst nach mehreren Stunden wurden am Abend Wrackteile der Unglücksmaschine entdeckt.
Seit heute Morgen sitzen Angehörige und Freunde am Flughafen in Algier. Hier hätte der Flug AH-5017 mit 116 Menschen an Bord um 5.10 Uhr landen sollen. Doch in der Nacht ist der Kontakt zu der Maschine abgebrochen. Die Maschine ist spurlos verschwunden. Sie war in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, pünktlich gestartet. Die Flugroute verlief über den Norden Malis, ein Gebiet, das als unsicher gilt, weil hier islamistische Aufständische die Gegend teilweise kontrollieren. Hier fand der letzte Funkkontakt statt. Die Wetterbedingungen sollen sehr schlecht gewesen sein. Französische Medien berichten von starken Monsunregen und Gewittern, schließen aber auch einen eventuellen Terroranschlag nicht aus. Die französische Regierung setzte einen Krisenstab ein. Die Besatzung hat einen Kurswechsel vorgenommen wegen der extrem schlechten Wetterbedingungen. Uns liegt es am Herzen, die gesamte Wahrheit herauszufinden. Alle Mittel werden mobilisiert, um die Maschine wiederzufinden. Die Maschine des Typ McDonnell Douglas 83 war noch diese Woche in Frankreich technisch gewartet worden. Sie soll in einem einwandfreien Zustand gewesen sein.
Der Schlepperkonvoi mit dem Kreuzfahrtschiff Costa Concordia kommt gut voran. Auf seiner letzten Fahrt legte das havarierte Schiff bis zum Nachmittag eine Strecke von mehr als 90 Kilometern zurück. Es fuhr vorbei an den Inseln Korsika und Elba. Der Konvoi hat eine Geschwindigkeit von etwa 3,7 Kilometern pro Stunde. Ziel ist Genua. Dort wird die Costa Concordia am Sonntag erwartet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 25. Juli.
Ein Tief direkt über Deutschland bringt dem Norden und Nordosten morgen Regenfälle und den übrigen Regionen durchwachsenes Wetter. Heute Abend sind örtlich noch heftige Gewitter unterwegs. In der Nacht gibt es dann vor allem von Brandenburg bis nach Niedersachsen teilweise kräftige Regenfälle. Sonst werden Schauer und Gewitter immer seltener. Morgen bleibt es im Norden und Nordosten meist stark bewölkt. Zum Teil regnet es kräftig. Im übrigen Land ist es mal sonnig, mal wolkig und es kommt gelegentlich zu Schauern oder Gewittern, die ebenfalls kräftig sein können. Dann kann der Wind stark bis stürmisch auffrischen, sonst weht er schwach bis mäßig, an der Ostsee auch frisch. Heute Nacht Abkühlung auf 19 Grad in Vorpommern und bis 9 im Allgäu. Morgen werden zwischen 19 Grad bei Regen im Emsland und 28 Grad in Süddeutschland erreicht. Am Samstag erwartet uns ein Wechsel von Sonne und Wolken mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Am freundlichsten wird es im Nordosten. Sonntag und Montag setzt sich das durchwachsene Sommerwetter fort. Mit Sonne, Wolken und teilweise heftigen Schauern und Gewittern.
Um 22.15 Uhr ist Thomas Roth für Sie da. Seine Tagesthemen: Nahost, die Hamas und die menschlichen Schutzschilde sowie Onlinehandel mit Nebenwirkungen, die Strategie von Amazon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja.